Der Gott der Verwandlung, so lautet das Thema der Bibelarbeit heute Abend, die uns Christoph Schröter und Martin Schmidt gemeinsam halten werden. Und ich lese dazu aus Johannes 2, die Verse 1 bis 12. Und am dritten Tag war eine Hochzeit zu Kana in Galiläa und die Mutter Jesu war dort. Es war aber auch Jesus mit seinen Jüngern zu der Hochzeit eingeladen. Und als es an Wein mangelte, spricht die Mutter Jesu zu ihm: Sie haben keinen Wein. Jesus spricht zu ihr: Was habe ich mit dir zu schaffen, Frau? Meine Stunde ist noch nicht gekommen. Seine Mutter spricht zu den Dienern: Was er euch sagen mag, tut. Es waren aber 6 steinerne Wasserkrüge dort aufgestellt, nach der Reinigungssitte der Juden, wovon jeder 2 oder 3 Maß fasste. Jesus spricht zu ihnen: Füllt die Wasserkrüge mit Wasser. Und sie füllten sie bis oben an. Und er spricht zu ihnen: Schöpft nun und bringt es dem Speisemeister. Und sie brachten es. Als aber der Speisemeister das Wasser gekostet hatte, das Wein geworden war, und er wusste nicht, woher er war, die Diener aber, die das Wasser geschöpft hatten, wussten es, ruft der Speisemeister den Bräutigam und spricht zu ihm: Jeder Mensch setzt zuerst den guten Wein vor, und wenn sie betrunken geworden sind, dann den geringeren. Du hast den guten Wein bis jetzt aufbewahrt. Diesen Anfang der Zeichen machte Jesus zu Kana in Galiläa und offenbarte seine Herrlichkeit, und seine Jünger glaubten an ihn. Danach ging er hinab nach Kapernaum, er und seine Mutter und seine Brüder und seine Jünger, und dort blieben sie nicht viele Tage. Ich bete. Herr Jesus Christus, danke, dass du auf uns hörst, wenn wir mit dir sprechen, wenn wir dich ansprechen im Gebet, dass du unsere Anliegen kennst und dass du uns gerne hörst und auch gerne hilfst. Danke, dass wir dich kennen dürfen, dass wir an dich glauben dürfen, dass wir dir vertrauen dürfen. Und jetzt danke ich dir auch für diese Stunde heute Abend. Danke dir für dein Wort und bitte dich, dass du zu uns sprichst durch Christoph und Martin, dass du ihnen Freimütigkeit und Vollmacht und Freude schenkst und uns ein offenes Herz, damit wir das aufnehmen können, was du für uns bereitet hast. Hab Dank für deine Gegenwart. Amen.
Ja, guten Abend. Schön, dass ihr da seid. Die Eingangsfrage an diesem schönen Abend lautet: Ist Veränderung möglich? Die Frage beschäftigt mich tatsächlich schon sehr lange und ich habe im letzten Jahr viel mit Martin drüber gesprochen. Und das ist auch der Grund, warum wir den Vortrag heute zu zweit halten. Wer weiß, wir wollen euch gerne ein bisschen mit reinnehmen in dieses Thema, was uns sehr bewegt. Und ja, nach der Bibelstunde, vielleicht sprechen wir nicht mehr nur zu zweit darüber. Ist Veränderung möglich? Wir starten mit Butterwerbung. Ich will so bleiben, wie ich bin. Du darfst. Als pubertierende Jungs haben wir uns über diesen Werbeslogan ziemlich lustig gemacht und ihn umgedichtet in: Ich will so bleiben, wie ich bin. Du musst. In unserem Hirn war damals wenig Gehaltvolles, aber wir haben kapiert, dass es im Allgemeinen nicht erstrebenswert ist, so zu bleiben, wie man ist. Normalerweise wollen Menschen das nicht, sondern Menschen wollen sich entwickeln, wollen sich verbessern. Abraham Lincoln soll nach einem Gespräch mal über sein Gegenüber gesagt haben: Ich mag sein Gesicht nicht. Sein Berater war empört: Der arme Mann, ein Mensch kann doch nichts für sein Gesicht. Darauf der Präsident: Jeder ist für sein Gesicht verantwortlich, sobald er die 40 überschritten hat. Der Gedanke darin, du kannst zwar nichts für deine DNA und für deine Erziehung, aber wenn du erwachsen werden willst, dann musst du auch lernen, mit deinen schlechten Voraussetzungen gut umzugehen. Du bist nicht das Opfer, sondern du hast die Verantwortung für dein Leben. Entsprechend viel Literatur gibt es zum Thema Veränderung und teilweise sind diese Bücher extrem erfolgreich. Ich will die auch gar nicht schlecht machen, scheint ja zu funktionieren, einigermaßen, vielleicht nicht bei allen gleich gut. Eine ganz wichtige Voraussetzung, dass Veränderung möglich ist, ist, dass sich ein Mensch zunächst mal angenommen weiß. Wenn die Erfahrung einer grundsätzlichen inneren Bestätigung fehlt, dann kann oder will sich ein Mensch oft auch nicht verändern. Die Reihenfolge ist also, wie wir es eben ja auch gesungen haben in dem schönen Lied: Zuerst die Annahme, dann die Veränderung. Aber dann ist das durchaus auch möglich. Ich bin tatsächlich zum Ergebnis gekommen, ja, Veränderung ist möglich und scheinbar braucht man dafür nicht mal unbedingt Gott.
Das ist ja wunderbar. Dann kaufen wir uns alle dieses Buch, übersetzen es noch in Deutsch, aber das geht heute ja auch noch schnell. Und dann wird die Welt in ein paar Jahren eine viel bessere sein. Ich freue mich drauf. Wenn wir jetzt in die Nachrichten schauen, dann kommen doch so Zweifel auf. Wenn wir in unser Herz schauen, kommen auch Zweifel auf, ob das wirklich so klappt. Von daher lassen wir das Buch beiseite, schauen wir doch lieber in die Bibel rein, in unseren Text. Und der bietet jetzt ja eigentlich beste Rahmenbedingungen. Also es wird ja eine Hochzeit gefeiert. Das findet hier auf der La Höhe auch immer wieder statt. Und das ist ja kein Datum, das man irgendwie vergisst. Die Save-the-Date-Karten kommen ja schon fast ein Jahr im Voraus, dass auch wirklich jeder dabei sein kann. Und es ist für das Paar ein Fest, aber es ist auch für jeden, der da ist, ein Fest. Wir ziehen uns schick an, wir besorgen Geschenke. Es ist der Tag im Leben eines Menschen. Und von daher sind das doch wunderbare Bedingungen, dass jetzt hier auch wirkliche Veränderung geschieht in unserem Text. Und dann dauert diese Idylle ganze zwei Verse. Denn in Vers 3 heißt es dann, während des Festes ging der Wein aus. Der Wein reicht nicht. Und wenn wir uns selbst anschauen, dann ist es ja häufig nicht nur der Wein, der nicht reicht, sondern da reicht noch so viel mehr nicht. Es wäre ja schön, wenn es nur der Wein wäre, den kann man ja auch noch irgendwie noch mal kaufen, bestellen, wie auch immer. Aber es reicht ganz grundsätzlich bei uns Menschen nicht und zwar auf zwei Ebenen. Zuerst einfach mal ganz basal, reicht es nicht für uns Menschen, aus unserer Kraft vor Gott in irgendeiner Weise bestehen zu können, zu Gott zu kommen. Was für eine Illusion, dass wir diese Kluft zwischen Gott und uns überwinden könnten. Dafür reicht es nicht. Dafür reichen unsere Ressourcen nicht. Und was über den Belsazar im Buch Daniel gesagt wird, gewogen und für zu leicht befunden, das gilt nicht nur für den, das gilt im Grunde für jeden, der den Planeten einmal betreten hat. Jeder, der hier langläuft, ist gewogen und zu leicht befunden in Gottes Augen. Paulus formuliert das etwas anders. Er sagt, sie sind allesamt Sünder und ermangeln des Ruhmes, den sie bei Gott haben sollten. Und jegliche Religion, jeglicher Versuch, eine Brücke zu Gott zu bauen, ist zum Scheitern verurteilt. Denn der Weg zu Gott besteht nicht aus selbstgebauten Treppenstufen, sondern in einer Person, Jesus Christus. Das ist die eine Ebene, da reicht es nicht, ganz klar. Und da werden viele hier in diesem Raum und wahrscheinlich auch online zustimmen. Aber es gibt noch eine zweite Ebene, wo wir auch sagen müssen, ja, es reicht nicht. Da, wo wir als Christen unterwegs sind, machen wir doch auch häufig die Erfahrung, dass uns der Wein ausgeht, dass es nicht reicht. Vielleicht sind wir auch, wie bei so einer Hochzeit, mit den besten Absichten gestartet, auch in unser Leben als Christ hinein, in unsere Familie vielleicht, in eine Ehe, in Beziehungen, wenn wir irgendwo neu hinkommen, auf dem neuen Arbeitsplatz, in der Nachbarschaft, in der Gemeinde, in unserem Amt, in der Gemeinde. Und da starten wir mit den besten Absichten und ganz schnell sind wir dann auch in Vers 3 und merken, es reicht nicht, ich hatte mir das doch anders vorgestellt. Das war doch anders gedacht und anders geplant. Und wir kommen zu dem Punkt, ja, Veränderung, ist das wirklich möglich? Funktioniert das wirklich? Und ja, ich kann den Wein strecken, ich kann eine Schorle draus machen und ihn verlängern und verlängern und verlängern. Und mit viel Arbeit und Verhaltensmustern mich versuchen umzutrainieren und kleine Erfolge erzielen und das Fest noch ein bisschen länger am Laufen halten. Aber selbst wenn wir unsere Schorle mit Eis dann auch noch ein bisschen als erfrischend verkaufen, müssen wir festhalten, der Mensch bleibt Mensch und die Schorle wird langsam immer mehr Wasser und immer weniger Wein. Begreifen wir das nicht, sitzen wir einer Lüge auf. Und zwar nicht irgendeiner Lüge, sondern der Lüge schlechthin. Der Lüge, die in 1. Mose 3 gesprochen wurde, ihr werdet sein wie Gott. Ja, und jeder halbwegs passable Gott, dem geht doch nicht der Wein aus. Jeder halbwegs passable Gott, der wird doch einen vernünftigen Weinkeller haben. Und der wird auch sonst sein Gesicht unter Kontrolle haben. Und der wird seine Familie im Griff haben. Die Kinder werden doch gehorchen. Und im Gottesdienst sieht er gut angezogen aus, singt auch nicht schräg, sondern gerade. Und jedes Glas in der Spülmaschine hat seinen Platz. Und wehe dem, der es ans falsche ins falsche Regal räumt. Wehe dem, der sich unserem kleinen Gottsein in den Weg stellt, über den wird dann die ganze dünne Schorle ausgegossen. Gnade ihm Gott. Was für ein Geschenk also, wenn unser Wein ausgeht. Wenn wir an den Punkt kommen, es reicht nicht. Egal wie unsere Ressourcen sind. Heute wurden ja Zeugnisse ausgegeben. Und einige haben ja richtig gute Ressourcen. Da gibt es ja welche, die haben einen Schnitt von 1,0 in so einem Zeugnis. Vielleicht sogar im Abitur. Da gibt es ja unglaubliche, auch sportliche Ressourcen, musikalische Ressourcen. Es war großartig, ich habe dein Lied genossen, Peter. Wir haben Ressourcen, wunderbar. Aber im Laufe unseres Lebens kommen wir irgendwann an diesen Punkt, dass es nicht reicht, dass die Krüge leer sind, dass da nichts mehr zu holen ist. Und in diesem Sinne ist es doch gut, dass schon nach Vers 2 dieser Punkt erreicht ist. Es reicht nicht. Und im Angesicht dieser schlechten Nachricht gibt es aber auch eine gute Nachricht.
Ja, die gute Nachricht inmitten dieses Hochzeitflops ist die, Jesus selbst war auch eingeladen. Auf der Gästeliste dieser Hochzeit stand tatsächlich Jesus. Und das ist der einzige Grund, warum wir über diese Hochzeit nach über 2000 Jahren überhaupt noch sprechen. Ja, vor wenigen Wochen hat Jeff Bezos geheiratet und das war ja ein riesenteures Spektakel da in Venedig, interessiert aber heute niemanden mehr. Aber über diese bescheidene Hochzeit in der Nähe von Nazareth wird noch über 2000 Jahren noch gesprochen. Ich bin ziemlich sicher, dass über keine Hochzeit der ganzen Menschheitsgeschichte mehr geschrieben wurde als über diese. Dabei wissen wir nicht mal, wer überhaupt geheiratet hat. Wir kennen nicht ihren Namen. Wir wissen nicht mal, was die Braut anhatte. Aber wir wissen, dass Jesus eingeladen war. Und nur durch seine Person, durch seine Präsenz, bekam dieses Fest Ewigkeitsbedeutung. Wir sehen also nicht die Namen, nicht die Mittel waren entscheidend, sondern dass Jesus eingeladen war. Da, wo er drin ist, da ist Bedeutung, da ist Ewigkeit. Da, wo Jesus nicht drin ist? Nun, wie wäre es denn ausgegangen, wenn Jesus nicht eingeladen gewesen wäre, wenn diese Hochzeit ohne ihn stattgefunden hätte? Dann wäre es traurig ausgegangen. Traurig, peinlich, beschämend, absolut armselig. Wie geht denn unser Leben aus, wenn Jesus nicht drin ist? Wie geht ein Leben aus, in das Jesus nicht eingeladen ist? Welche Bedeutung hat es für die Ewigkeit? Wie lange spricht man drüber, wenn der Sarg einmal in 2 Meter Tiefe ist? Und vor allem, was bleibt für den Verstorbenen selbst? Reicht die erbrachte Lebensleistung und Veränderung im Angesicht des ewigen Gottes? Wenn Jesus nicht drin ist, geht's traurig aus, spätestens im Angesicht des Todes. Wenn Jesus nicht eingeladen ist, ist das finale Ergebnis traurig, peinlich, beschämend, armselig und absolut unzureichend. Was unser Leben rettet, ist das Gleiche, was damals dieses Fest gerettet hat. Nicht unser Name, nicht unsere Mittel, sondern die Gästeliste ist entscheidend. Ob dieser eine Name, in dem Heil und Rettung ist, auf unserer Gästeliste entsteht. Da, wo Jesus drin ist, da ist Bedeutung, da ist Ewigkeit. Und deshalb wollen wir auch an diesem Abend die alles entscheidende Frage stellen. Steht Jesus auf deiner Gästeliste? Hast du ihn eingeladen in dein Leben? Wenn nicht, dann wird es traurig ausgehen, spätestens im Angesicht des Todes. Ob du einmal traurig und beschämt vor deinem Schöpfer stehst oder voller Freude und Dankbarkeit, hängt davon ab, ob Jesus bei dir drin ist oder nicht. Wenn du Bedeutung willst, wenn du Ewigkeit willst, dann lade Jesus ein. Das kannst du an diesem Abend tun, sogar jetzt direkt in diesem Moment. Und wenn du aus Versehen hier reingestolpert bist oder irgendwo in den YouTube-Stream, dann sprich uns an, kontaktiere uns. Lade Jesus ein. Und das gilt nicht nur erstmalig, wenn Jesus in unser Leben kommt, sondern wir dürfen ihn einladen in unser ganzes Feiern und Arbeiten, in alle Bereiche unseres Lebens, alle unsere Teile der Seele, alle unsere Beziehungen. Entscheidend ist bei allem, ob Jesus drin ist. Deshalb lad ihn ein in deine Einsamkeit, in deine Ehe, in deine Eheprobleme, in deinen Arbeitsalltag, den Feierabend, die Nächte, den Trubel, die Stille, in die dunkelsten Ecken deiner Seele. Entscheidend ist bei allem, ob Jesus drin ist. Das Geniale ist ja, Jesus folgt unserer Einladung. Der war ja tatsächlich da auf dieser Hochzeit. Er hätte ja absagen können, sorry, keine Zeit, ich habe einen Termin im Tempel, ich muss eine Bibelstunde vorbereiten, ich habe so viele wichtige Dinge zu tun, da kann ich nicht noch zu deinem profanen Fest kommen. So ist Jesus ganz und gar nicht. Wenn er eingeladen wird, dann kommt er auch. Da, wo er willkommen ist, da ist er gerne da. Und das trotz aller Armseligkeit, obwohl es so peinlich ist. Die Maria hält es ja kaum aus. Sie haben keinen Wein mehr. Jesus, tu doch was. Die Ersten merken schon, dass es nicht mehr reicht. Die Scholle wird immer dünner. Lange lässt sich unser Potenzial nicht mehr strecken. Tu doch was, bevor es offensichtlich wird, bevor es jeder merkt, bevor es richtig peinlich wird. Wir schauen nicht gern auf Menschen, die gescheitert sind. Wir schauen lieber auf die, wo es noch läuft, wo der Wein noch fließt. Wie gern schauen wir auf unsere Schwächen? Wie gern akzeptieren wir unser Scheitern? Wie sollen wir uns ertragen, wenn unsere Fässer leer sind? Wie sollen wir uns ertragen angesichts unserer Schuld? Jesus, wir haben keinen Wein mehr. Und Jesus sagt, meine Zeit ist noch nicht gekommen. Jesus hält es einfach aus. Anders als Maria erträgt er diese peinliche Situation. Er hält es aus, dass es zum Scheitern kommt. Er bleibt entspannt. Er hat eine unglaubliche Geduld mit uns Menschen. Ist manchmal kaum zu ertragen. Aber er erträgt uns in unserer Schuld, in unserer Schwachheit, in unserem ungenügenden Zustand. Er hat keine Konzepte, wie man den Wein vielleicht doch noch ein bisschen länger strecken kann. Er rennt auch nicht weg, weil es ihm unangenehm ist, diese menschliche Armseligkeit. Er ist einfach da. Bei ihm ist pure Annahme. Selbst wenn wir uns nicht annehmen können oder uns nicht gegenseitig, nimmt er uns an. Er startet nicht mit Veränderung. Jesus startet mit bedingungsloser Annahme. Er braucht keine Beschönigung des Zustands. Er kennt uns doch, er hält uns so gerne aus. Und das an sich ist ja schon total genial, dass Jesus mit dem gescheiterten Menschen besser klarkommt als der Mensch mit sich selbst. Aber wie geht es denn nun weiter? Maria sagt zu den Dienern, tut, was immer er euch befiehlt. Eine richtig gute Idee von Maria, mit Jesus zu rechnen. Sie hofft nicht mehr, dass doch noch jemand vorbeikommt mit Weinnachschub. Sie glaubt auch nicht mehr, dass das Hochzeitspaar das selbst noch retten kann oder sie, sondern sie setzt zu 100% auf Jesus. Und das, obwohl Jesus bis dahin noch gar keine Wunder getan hat. Aber sie kennt ihn und sie rechnet damit, dass wenn er etwas tut, wenn er spricht, dann kann das Fest noch fröhlich ausgehen. Geht ihre Rechnung besser auf als die des Hochzeitspaars? Was tut denn Jesus nun? Was verändert seine Anwesenheit? In der Ecke stehen 6 leere Krüge. 6, das ist in der Bibel die Zahl des Menschen. Diese 6 Krüge stehen also für ein menschliches Selbstverbesserungskonzept namens Waschen. Waschen ist ja ein gutes Konzept. Ich war vor einigen Wochen mit meinen Jungs in den Bergen und einer meiner Jungs ist ein bisschen wasserscheu. Für ihn war es kein Problem, 4 Tage durch die Berge zu schwitzen, ohne einen einzelnen Tropfen äußerlichen Wasserkontakt zu brauchen. Nach den Tagen waren wir im Schwimmbad und mir als Papa hat es richtig gut getan, zu sehen, wie sein Körper von Wasser umspült wird. Waschen ist gut, aber es wirkt nur äußerlich und es wirkt nur kurz. Wichtiger für unsere Tour war mir deshalb auch, dass es eine innerliche Veränderung gibt, dass die Beziehung meiner Jungs gestärkt wird, dass wir was mit Gott gemeinsam erleben. Trotzdem, waschen ist schon okay. Nun heißt es ja in unserem Text, dass es nicht irgendwelche Waschungen waren, sondern die Krüge waren für Waschungen des Gesetzes. Es ging also um religiöse Waschungen. Religion gibt uns klare Regeln, sagt uns, was wir tun und lassen sollen, so wie eben diese Waschungen. Aber auch religiöses Händewaschen ist eben nur ein Händewaschen. Man muss es immer wieder tun. Es wirkt nur äußerlich und nur kurz. Es verändert keine Beziehungen und keine Herzen. Dazu fehlt dem Wasser, dazu fehlt der Religion die Kraft. Und deshalb ist es kein Zufall, dass diese 6 Krüge in Kana damals leer waren. Das Wasser war schon verbraucht. Die Reichweitenbegrenzung des religiösen Selbstverbesserungssystems war erreicht. Die menschlichen Optionen waren am Ende. Die Leere war offensichtlich. Und angesichts dieser Leere schlägt die Stunde von Jesus, seine Zeit. Nachdem der Mensch mit seinen Mitteln gescheitert ist, handelt er und verwandelt Wasser in Wein. Das ist jetzt der Punkt der Geschichte, wo viele aussteigen, selbst Theologen. Verwandlung von Wasser in Wein, das geht doch nicht, das gibt's nicht. Im Märchen vielleicht, da kann man Stroh zu Gold spinnen und dergleichen. Aber wir Menschen, wir können Dinge höchstens verbessern oder veredeln, aber wir können sie doch nicht so grundlegend verwandeln. Genau, das können wir nicht. Aber tatsächlich stellt uns die Bibel den lebendigen Gott genauso vor. Nicht als einen Gott der Verbesserung, sondern als den Gott der Verwandlung. Ich möchte den Unterschied gerne noch mal ein bisschen verdeutlichen zwischen Verbesserung und Verwandlung. Ich backe seit einem Jahr Pizza und ich werde immer besser. Mit der richtigen Teigführung und mit der richtigen Backtemperatur kann ich eine gute Pizza backen. Ich würde euch jetzt gerne einladen, aber kommt nacheinander. Was ich nicht kann, ich kann aus Pizza kein Haus bauen. Dafür reicht die Substanz des Materials nicht. Ich kann auch aus Stroh kein Gold machen. Pizza bleibt Pizza und Stroh bleibt Stroh. Wasser bleibt Wasser, Religion bleibt Religion und Mensch bleibt Mensch. Die Substanz bleibt immer die gleiche. Und diese Substanz reicht nicht für eine Beziehung mit Gott. Weder in der Ewigkeit noch für ein Leben als Christ hier auf der Erde. Für die Beziehung mit Gott brauche ich nicht Verbesserung. Ich brauche Verwandlung, Transformation, eine andere Grundsubstanz. Und wie genial, wir haben einen Gott, der das kann. Er, der selbst in seinem Wesen unwandelbar ist, verwandelt alles, was mit ihm in Kontakt kommt. Er kann aus den katastrophalsten Rohstoffen die genialsten Dinge machen. Er verwandelt zum Beispiel das All aus Nichts, Wüste in Quellen, Unfruchtbarkeit in Fruchtbarkeit, Sturm in Stille, Schwachheit in Stärke, Trauer in Freude, Leid in Herrlichkeit, Finsternis in Licht, Fluch in Segen, Böses in Gutes, Tod in Leben. Alles. Gott verwandelt alles, bis es seinem Wesen entspricht. Er verfolgt ein unglaubliches Verwandlungsprogramm. Schauen wir uns deshalb doch mal diese konkrete Verwandlung von Wasser in Wein genauer an. Was fällt uns auf? Als erstes fällt auf, dass Jesus zunächst die Krüge wieder mit Wasser füllen lässt. Er hätte den Wein ja auch aus nichts machen können, so wie das Universum. Wieso dieser Zwischenschritt mit dem Wasser? Ist mein altes religiöses Wasser doch die Voraussetzung für Gottes neuen Wein? Ganz sicher nicht. Der Gedanke ist folgender. Jesus hat ja gesagt, dass er nicht gekommen ist, um das Gesetz aufzuheben, sondern um es zu erfüllen. Wir lesen, als aber die Zeit erfüllt war, sandte Gott seinen Sohn, geboren von einer Frau und unter das Gesetz getan, auf dass er die, die unter dem Gesetz waren, loskaufte, damit wir die Kindschaft empfingen. Das Gesetz ist nicht imstande gewesen, zur Vollkommenheit zu führen. An die Stelle jener Ordnung ist etwas getreten, was uns einen ungehinderten Zugang zu Gott möglich macht. Das Blut Christi jedoch hat eine unvergleichlich größere Wirkung, sodass es uns jetzt möglich ist, dem lebendigen Gott zu dienen. Jesus erfüllt den alten Bund, tut ihn weg und stiftet in seinem Blut einen neuen Bund. Unser gescheitertes eigenes Bemühen wird ersetzt durch das Geschenk des Evangeliums. Das Gesetz hat äußerlich gewirkt, es hatte eine Form von Gottesdienst. Das Blut von Jesus verwandelt unser Innerstes und ermöglicht uns wahren Gottesdienst. Es schenkt uns Zugang zu Gott und ermöglicht uns die Gotteskindschaft. Und genau darum geht's. Jesus möchte das, was er selbst so genießt und was ihn durch und durch ausmacht und bestimmt, mit uns teilen, nämlich Gottes Kind sein zu dürfen. Und dafür reicht nicht das Wasser der Selbstverbesserung oder Religion. Dafür brauchen wir diesen neuen Wein, das Evangelium der unverdienten Rettung und des Heils. Wir brauchen das Blut von Jesus, das uns vollkommen gerecht macht und uns dadurch Beziehung und Einheit mit dem Vater schenkt. Zweitens fällt die Fülle auf. 600 Liter Wein, das war genug, mehr als genug. Da musste man sich nicht streiten, so wie unsere Kinder, wenn sie denken, dass der Nachtisch nicht reicht. Was Jesus am Kreuz getan hat, reicht für alle Geschöpfe. Es reicht dafür, dass Gott das Ziel seines Verwandlungsprogramms erreicht, alles in allen zu sein. Es reicht aber nicht nur für alle, es reicht auch für alles in mir. Für jeden Bereich meines Lebens und jeden Teil meines Herzens. Gott will unser ganzes Herz retten. Er will alles in uns und für uns sein. Und es ist kein Verlust unseres Lebens, sondern unser größtmöglicher Gewinn. Denn er macht das Glas ja nicht halb voll und der Rest ist Schaum. In seiner Gemeinschaft ist Leben und Freude im Überfluss. Und darin zeigt sich drittens ein unglaublicher Genuss. Was für ein Geschmack. So schmeckt nur Jesus. So viel besser als Selbstverbesserung und Religion. Dieser Jesus-Geschmack ist einzigartig und der höchstmögliche Genuss. Kennt ihr den Geschmack von Jesus, wenn bei aller Aktivität auf einmal er sein Werk tut, wenn bei allem Gerede auf einmal er spricht, wenn in einer Diskussion um richtig oder falsch jemand auf Jesus hinweist und sich eine bedrückte Stimmung verwandelt in Freude und Freiheit, wenn wir erleben, wie Jesus Menschen miteinander umgehen, wenn er selbst uns in seinem Wesen begegnet. Jesus' Geschmack ist unübertroffen. Aber das alles bringt mir nichts, wenn ich diesen Wein nicht trinke. Der Wein muss getrunken werden. Wenn ich die Beziehung zum Vater will, wenn ich Leben im Überfluss will, wenn ich Jesus' Geschmack dauerhaft genießen und auch verbreiten will, dann muss ich den Wein trinken. Dann muss ich das Evangelium annehmen für mein ganzes Leben. Ich will Jesus einladen in alle Bereiche meines Lebens und ihm erlauben, dass er sich so untrennbar und unauflöslich mit mir verbindet, wie der Wein, den ich trinke mit meinem Körper. Ich möchte von ihm erfüllt und durchdrungen sein. Zurück zur Ausgangsfrage. Ist Veränderung möglich? Ja, aber das ist doch nicht das Angebot des Evangeliums. So ein bisschen Verbesserung nach dem Motto, was muss ich tun, damit mein Gesicht ein bisschen netter ist, dass ich besser mit meiner DNA klarkomme, dass ich mehr aus meinem Potenzial mache, dass ich positiver denke, dass ich jeden Tag 1% besser werde. Alles schön und gut. Aber alle Verbesserung ändert nichts an meiner Grundsubstanz und am Urteil Gottes. Es reicht nicht für eine Beziehung mit ihm, weder auf der Erde noch in der Ewigkeit. Am Ende geht's traurig aus. Was ich brauche, ist Verwandlung, Transformation, eine andere Grundsubstanz, eine neue Schöpfung. Und die schenkt uns Jesus im neuen Bund durch sein Blut. Und darum geht's bei diesem ersten Wunder, was Jesus getan hat. Okay, wenn ich jetzt also mit diesem Gott eine Beziehung habe und er nicht nur ein Gott der Verbesserung ist, sondern der Gott der Verwandlung, dann will ich diese Verwandlung natürlich in allen Aspekten meines Lebens erfahren. Ich will ja nicht so bleiben, wie ich bin. Wie mache ich das denn nun konkret? Martin, kannst du uns vielleicht helfen und die Frage beantworten? Verwandlung, wie mache ich das?
Ja, diese Frage wie, how, diese Frage, wir lieben sie und gleichzeitig hassen wir sie. Und da springt doch was in uns an, in mir jedenfalls. Gib mir die 10 Schritte, Christoph. Gib mir die 10 Schritte zur Veränderung. Okay, nicht Veränderung, Verwandlung, dann eben Verwandlung. Gib mir die 3 Prinzipien zur Selbstoptimierung, zur Heiligung, wie es funktionieren kann. Herzlich willkommen zurück in der Religion. So schnell sind wir dabei, wieder da reinzurutschen. Und stattdessen da wieder reinzurutschen, wollen wir von bei diesem Thema eine Person in der Bibel anschauen und davon ausgehen, schauen, was hat Gott denn da gemacht? Wie ist Gott denn da vorgegangen? Und da gucken wir uns einen Hochzeitsgast an. Jemand, der auch auf dieser Hochzeit war. Jesus war eingeladen, aber ja nicht nur Jesus. Maria wurde schon erwähnt und die Jünger wurden auch erwähnt. Und einer, der da war, war offensichtlich, gehen wir jetzt mal von aus, Petrus. Und Petrus, der hatte einiges in seinem Krug vorzuweisen. Das war einer für die wirklich großen Fische. Ja, das war nicht irgendwer, das war ein Alpha-Tier, eine starke Persönlichkeit, ein Anführer unter den Jüngern. Und nicht nur menschlich hatte er viele Ressourcen und hatte wirklich was zu bieten, sondern er war auch von Jesus geadelt. Denn Jesus hatte zu ihm gesagt, du bist Petrus, auf diesen Felsen will ich meine Gemeinde bauen. Also wenn das Jesus zu einem sagt und dann noch vor anderen, also da kann man schon wie auch Petrus sich durchaus etwas drauf einbilden. Und das wusste er auch und das hat er auch ganz deutlich zum Ausdruck gebracht. Nämlich hat er dann, als es darauf zuging, dass Jesus sein Leiden ankündigt, gesagt, wenn alle an dir Anstoß nehmen, ich werde niemals Anstoß nehmen. Bei Petrus hat es nach dieser Ankündigung nicht 2 Verse gedauert, sondern tatsächlich 36 Verse, bis ihm der Wein ausging und er nach seiner vollmundigen, sicherlich aufrichtigen Erklärung Jesus verraten hat und genau wie alle anderen ihn im Stich ließ. Petrus aber saß draußen im Hof und es trat eine Magd zu ihm und sprach, auch du warst mit Jesus dem Galiläer. Er aber leugnete vor allen und sprach, ich weiß nicht, was du sagst. Hier musste Petrus erkennen, dass seine Spätlese, sein Qualitätswein auch nicht besser ist und viel länger hält als der anderen Jünger. Ein bisschen hat die Schorle länger gehalten, denn die anderen waren ja schon weg. Aber auch der war irgendwann zur Neige gekommen. Und wir haben es ja viel besser als Petrus. Wir sind 2000 Jahre später, wir wissen ja, wie es ausgeht. Weil Petrus, der ist mit seinen Tränen allein gewesen. Und ich finde es faszinierend, dass Petrus sich an dieser Stelle nicht das Leben genommen hat. Denn das war ja ein zutiefst bitterer Moment, dass er Jesus da noch sieht, verhaftet und er kann nichts mehr tun, als seinem eigenen Versagen in die Augen zu schauen. Er kann dem nicht mehr ausweichen, er kann es nicht mehr schönreden, er kann es nicht mehr strecken, es ist absolut leer. Und vielleicht sagst du, ja, das habe ich auch schon erlebt. Ich habe solch einen Moment erlebt, wo ich an dem Punkt war, dass ich mir das Leben nehmen wollte. Oder vielleicht sitzt du jetzt genau da und sagst, eigentlich geht es mir genauso Petrus-mäßig innerlich, so verzweifelt, so leer und keiner weiß es. Keiner ahnt davon. Und das Wunder ist ja nicht nur, dass Petrus nicht nur sich nicht umgebracht hat. Das ist ja das eine, dass er das überlebt hat. Sondern bei ihm kam es nach dieser Begegnung der Auferstehung mit Jesus zu einer tatsächlichen Verwandlung. Und deswegen ist meine Ermutigung, wenn es dir so geht, dass du weiter hörst und weiter liest. Und in der Apostelgeschichte lesen wir dann von dieser unglaublichen Verwandlung, die geschehen ist in Petrus. Der sagt, man muss Gott mehr gehorchen als den Menschen. Und das nicht am Lagerfeuer vor ein paar unbedeutenden Menschen, sondern in Jerusalem vor dem Hohepriester und der Tempelwache im Angesicht der drohenden Verhaftung, sagt Jesus diese Worte. Das ist eine echte Verwandlung. Das ist nicht nur eine Verbesserung. Das ist eine Verwandlung, etwas, was eigentlich nicht möglich gewesen wäre. Und an diesem Beispiel, und hier ließen sich viele anführen in der Bibel, und das ist ja das Schöne, dass Gott das nicht rausschwärzt. Wenn ich Gott wäre, ich hätte da so vieles geschwärzt und rausgestrichen, was da meine Leute alles verbockt haben. Aber da gibt es ja viele andere, die genauso gescheitert sind, die genauso vor dem Nichts standen, ein Mose oder ein Paulus und noch viele andere. Und 2 Dinge werden an denen deutlich. Zum einen, es geht nicht um die Frage, wie. Es geht um die Frage, wer. Denn diese Verwandlung hat ja nicht ein Petrus bewirkt, hat auch nicht ein Mose, hat auch nicht ein Paulus bewirkt, auch nicht ein Josef. Im Gegenteil, die waren alle mit ihrem Latein am Ende. Die waren alle in der Grube in irgendeiner Form. Sondern Gott selbst hat die Verwandlung bewirkt. Er hat hineingegriffen. Er ist der, der das Subjekt hier ist und nicht der Mensch. Und wenn das klar ist, können wir das Zweite uns anschauen. Tatsächlich, wie? Wie macht Gott das denn jetzt? Nicht wie mache ich das, wie macht Petrus das, wie macht David das oder wen auch immer wir nehmen, sondern wie macht Gott das? Und da wird bei Petrus, wie auch bei der Hochzeit zu Kana, deutlich, Gottes Stunde schlägt, wenn der Mensch mit seinen Ressourcen am Ende ist. Sei es die Bildung, das Vermögen, die Persönlichkeit, das Netzwerk, der Wille oder eben der Wein. Und das ist der Zustand. Das ist der Rohstoff, den Gott vor allem verwendet. Unser Nichts. Martin Luther hat das mal treffend formuliert. Gottes Natur ist, dass er aus nichts etwas macht. Siehe Schöpfungsbericht. Darum, wer noch nicht nichts ist, aus dem kann Gott auch nichts machen. Ist nicht ganz einfach, deswegen lese ich es nochmal vor. Gottes Natur ist, dass er aus nichts etwas macht. Darum, wer noch nicht nichts ist, aus dem kann Gott auch nichts machen. Und auch Luther hat das ja selbst erlebt. Der war ja auch vor dem Nichts. Und in mir regt sich da sofort die Frage, wie kann das denn jetzt funktionieren, dass ich Gott aus meinem Nichts etwas machen lasse? Wir wollen direkt zu dem nächsten Schritt. Und eigentlich müssen wir uns an den Begriff für uns Menschen erinnern, den es im Englischen gibt, human doing, human being. Wir sind vielmehr human doings, human being. Der eigentliche Begriff sagt menschliches Wesen, menschliches Sein. Und wir sind so schnell, dass wir uns über unser Tun definieren. Deswegen wäre der Begriff human doing so viel passender. Wir flüchten uns so leicht in unser Tun, weil wir Angst vor unserem Nichts haben. Unser jüngster Sohn macht gerade sein Seepferdchen oder hat es gemacht und ich war letzte Woche beim letzten Kurs dabei und nachdem sie alle ihre Prüfung abgelegt haben, haben sie noch ein Spiel gespielt und zwar, wer hat Angst vom weißen Hai? Und da ist dann ein Kind, das ist der weiße Hai und das ruft dann entsprechend, wer hat Angst vom weißen Hai? Und alle anderen Kinder antworten im Chor, niemand. Und dann geht das Gefange los. Und so ist es ein schönes Bild, finde ich. Gott hat keine Angst vom leeren Krug. Wir haben unheimliche Angst davor. Vor unserem Nichts und wollen davor wegrennen. Aber Gott sagt, ich habe keine Angst vor deinem leeren Krug. Und das ist das Geniale, dass Gott nicht davon abgeschreckt ist und wegläuft, sondern dass er etwas daraus machen möchte, dass da Gottes Stunde schlägt. Er heftet nicht nur unseren Schuldbrief mit sich ans Kreuz, das ist genial, aber er heftet auch unsere leeren Krüge, unsere Unzulänglichkeiten mit sich ans Kreuz. Ganz im Sinne dieses Wunders aus Johannes 2 und möchte uns eine Fülle geben. 600 Liter Wein hatten wir gelesen. Das ist unglaublich, was Gott für eine Fülle tut. Er nimmt das alles mit sich und nimmt das alles mit ans Kreuz, um daraus was Neues zu machen. Das lesen wir in Jesaja 53 eindrücklich. Für wahr, er trug unsere Krankheit, lud auf sich unsere Schmerzen. Wir aber hielten ihn für den, der geplagt und von Gott geschlagen und gemartert wäre. Aber er ist um unserer Missetat willen verwundet und um unserer Sünde willen zerschlagen. Die Strafe liegt auf ihm, auf dass wir Frieden hätten und durch seine Wunden sind wir geheilt. Das heißt, Gott hat das mitgenommen und kann jetzt daraus etwas machen. Gott ist in der Lage, daraus etwas Wunderbares zu machen. Er ist nicht davon abgeschreckt. Und da sehen wir Gott, dass Gott der ist, der wirklich aus diesen verdorbenen Rohstoffen etwas machen kann. Und er hält das aus. Er sagt, ich möchte darin wohnen. Ich sage sogar, das ist nicht nur etwas, was ich irgendwie aushalte, sondern es ist etwas, das ist mein Wohnsitz. So spricht der Hohe und Erhabene, der ewig wohnt, dessen Name heilig ist. Ich wohne in der Höhe und im Heiligtum und bei denen, die zerschlagenen und demütigen Geistes sind, auf der sich erquicke den Geist der Gedemütigten und das Herz der Zerschlagenen. Ja, Gott hat sogar Gefallen an unserem Nichts. Er kann damit umgehen, dass ich auch gerade die Folien vertauscht habe. Er sagt nicht, oh nein, was ist passiert? Wie kriegen wir das gerettet? Sondern er ist entspannt geblieben. Wie genial. Und er sagt sogar, das ist das, was ich will. Die Opfer, die Gott gefallen sind, ein geängstigter Geist, ein geängstigtes, zerschlagenes Herz, wirst du Gott nicht verachten. Und deswegen hält er das aus und greift nicht früher ein und sagt, du zum Bräutigam hier, hast ein paar Silbermünzen, geh noch mal schnell, es könnte nicht reichen. Oder dass er zum Petrus sagt, Petrus, Gethsemane heute Abend, bleib mal lieber zu Hause, es könnte brenzlig werden, das will ich dir doch ersparen. Er lässt das zu, er lässt unsere Nichtserfahrungen zu, seien sie punktuell wie bei Petrus 48 Stunden in dieser Tiefe ist dann schon eine lange Zeit, aber bei manchem war es auch länger. Denken wir an Josef oder Mose, dann sind es vielleicht auch 48 Monate oder sogar 40 Jahre. Und Gott entgleitet es nicht, auch wenn wir vor unserem Nichts stehen und denken, wie können wir das noch aushalten? Und nicht nur im Garten Gethsemane hat Jesus das ausgehalten und das in Kauf genommen, sondern auch in einem anderen Garten, im Garten Eden, hat er es in Kauf genommen und hat diesen Baum der Erkenntnis nicht mit Stacheldraht gesichert und gesagt, also da darf auf alle Fälle keiner rankommen, sondern er hat es in Kauf genommen, dass das passiert. Aber warum? Ist Gott ein sadistischer Gott, der Freude an unserem Scheitern hat? Nein. Im Gegenteil, er ist doch derjenige, der den Weg ins ultimative Nichts gegangen ist. Keiner hat doch dieses Nichts erlebt, das er selbst auf sich genommen hat. Gott selbst hat sich mit unseren leeren Krügen identifiziert. Er hat sich in unseren stinkenden Stall gelegt. Davon lesen wir, und jetzt kommt die Jesaja-Stelle. Fürwahr, er trug unsere Krankheit und lud auf sich unsere Schmerzen. Wir aber hielten ihn für den, der geplagt und von Gott geschlagen und gemartert wäre. Aber er ist um unserer Missetat willen verwundet und um unserer Sünde willen zerschlagen. Die Strafe liegt auf ihm, auf dass wir Frieden hätten, und durch seine Wunden sind wir geheilt. Jesus ist gestorben, auf dass wir Leben hätten. Er hatte keine Angst vor unserem Nichts. Er war nicht abgeschreckt. Und jetzt kommt es zu dieser Fülle, von der wir eben gehört haben, 600 Liter Wein. Ich war gestern im KSC-Stadion bei einer Stadionführung, und in der VIP-Lounge, in der auch dieses Foto entstanden ist, habe ich erfahren, gibt es einen Wein, der wird so 3 bis 5 Mal im Jahr geöffnet. Der kostet 0,75 3.500 €. Das ist schon unglaublich. 3.500 € für einen Liter. Und wenn man das jetzt mal hochrechnet, sagen wir mal, die haben ja schon eine Weile gefeiert und die haben jetzt noch vielleicht von diesen ganzen 800 Flaschen, die das gewesen wären, 400 übrig behalten, dann 3.500 € pro Flasche. Also das ist deutlich über 1 Million, was da an Startkapital für diese Familie auf einmal da war. Unglaublich. Wenn ihr jetzt sagt, okay, Kana ist nicht die VIP-Lounge des KSC, möchte ich anmerken, der KSC steht noch nicht an der Ende der fußballerischen Nahrungskette. Es gibt auch andere Vereine, da kosten die Flaschen etwas mehr. Und ja, Kana ist nicht der KSC, aber Rom ist weit mehr als der KSC. Und Rom hat sich einiges importieren lassen, zum Beispiel gepökelten Fisch vom See Genezareth. Und von daher, so ein edler Wein, den es nie gegeben hätte, vielleicht hatte der ja noch einen höheren Preis erzielt. Das nur am Rande. Aber es ist doch nichts, was dieser Wein- und Geldsegen für die Familie im Fest und darüber hinaus war, mit dem, was Gott uns im neuen Bund anbietet. Und das wird ganz besonders, hier nochmal die Weinfülle, das halbe Stadion gefüllt, in Römer 5, Vers 5. Die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist, der uns gegeben ist. Gott ist Liebe, lesen wir auch im 1. Johannesbrief. Das heißt, Gott hat nicht Liebe, die irgendwann aufgebraucht ist. Irgendwann ist auch mal der Weinkeller beim KSC leer, sondern Gott ist Liebe, es ist sein Wesen. Und dieses Wesen hat er uns in uns hineingegeben. Das heißt, das wohnt jetzt in uns. Diese Qualität dieses Weines ist nicht da draußen. Die haben die Jünger ja getrunken, die hat sich mit ihnen verstoffwechselt, verinnerlicht. Die wohnt jetzt in ihnen, die darf jetzt in uns wohnen. Und ich möchte ein Bild, das Konrad Straub benutzt hat, verwenden, um das zu veranschaulichen. Konrad Straub hatte mal eine Kokosnuss dabei, hat hier häufig gepredigt früher, und die mitgebracht und hat gesagt, die veranschaulicht gut, wie wir als Menschen gestrickt sind. Da gibt es den äußeren Teil, die Schale ist auch ein bisschen haarig. Eigentlich hat die Kokosnuss ja noch eine deutlich dickere Schale. Das ist unser Körper. Dann haben wir die Seele, die ganz eng verknüpft. Ja, das ist ja auch so psychosomatisch, je nachdem, wie ich mich fühle, sieht man das auf meinem Gesicht. Da haben wir es wieder, das Gesicht von Lincoln. Und dann haben wir noch die Kokosnussmilch als Bild für unseren Geist, der da drin ist. Und im Zuge von 1. Mose 3 ist diese Kokosnussmilch, der Geist gestorben, schlecht geworden, ausgekippt und hat jetzt sich in seiner Schlechtigkeit ausgebreitet in Seele und auch Körper. Es hat sich ausgebreitet. Aber zum Glück sind wir da nicht stehen geblieben. Und was Jesus jetzt gemacht hat, ist nicht, dass er uns einfach nur wiederbelebt hat und wir wieder diese adamitische Kokosnussmilch hätten, sondern er hat sich selbst da jetzt hineingegeben. Das ist etwas, was eine ganz andere Qualität hat. Und wir sind jenseits von dem, was Adam jemals hatte. Wir haben eine Qualität von Kokosnussmilch in uns, von Kokosnusswein in uns, die hat Adam so nie gekannt. Der ist mit Gott spazieren gegangen im Garten. Da war Gott und hier war Adam. Gott ist in uns hineingekommen, hat sich mit uns eins gemacht. Das hatte Adam tatsächlich nicht. Es ist ein neues Wir entstanden. Christus in uns. Das heißt, neutestamentlich haben wir tatsächlich mehr. Und das würde ich sagen, das kann man wirklich Evangelium nennen. Das ist eine gute Nachricht, durch und durch. Und es ist auch bezeichnend, dass es das erste Wunder war, das Jesus getan hat. So heißt es am Schluss in unserem Text. Dieser neue Bund, ihn greifbar, schmeckbar, erlebbar zu machen. Darauf zielte Jesu Kommen ab, dass wir an seinem Leben teilhaben können, dass wir das Verwandlungswunder schlechthin erleben dürfen, dass Jesus uns den Beziehungszugang zum Vater schenkt und dass wir selbst zum Wohnort für ihn werden können. Und das passierte ja an diesem Fest. Die Jünger, sie glaubten an ihn. Die Beziehung wurde wiederhergestellt, die Kindschaft, die Vaterschaft, das Wunder. Und da schließt sich diese Klammer. Das erste Wunder und das letzte Wunder, Tod und Auferstehung, sind der neue Bund. Und so schnell setzen wir unsere menschlichen Muster abschließend wieder an. Unsere Human-Doing-Muster, die sagen, aber Jesus, bitte tu jetzt das und verändere mich jetzt hier und was kann ich jetzt für dich tun? Statt beim Being, beim Sein zu verharren und dieser ganz neuen Kindschaft, diesem ganz neuen Sein in die Augen zu schauen, diesem verbunden mit ihm Sein Raum zu geben. Ich glaube, das ist gerade für uns hier im Süden der Republik nochmal besonders schwierig. Und da möchte ich uns an David erinnern, der letzten Sonntag auch im Gottesdienst zu Wort kam und der am Ende von Psalm 17 schreibt, ich aber will schauen dein Antlitz in Gerechtigkeit, ich will satt werden, wenn ich erwache an deinem Bilde. Das ist das, was David sagt. Da ist er, wo er trinkt. Das ist sein Wein, den er trinkt. Er hat auch von diesem Wein schon getrunken. Bei ihm, bei Jesus, bekomme ich nicht eine Schorle. Nicht die beste Schorle dieser Welt mir bieten kann, kann da mithalten, was ich bei Jesus bekomme. Und wenn wir darin verharren, das betrachten, das staunen und anbeten und von seinem Wein ihm selbst trinken, dann können wir ahnen, was ein anderer Psalmschreiber meint, wenn er schreibt, wenn ich dich nur habe, frage ich nichts nach Himmel und Erde. Dieser Vers ist so absolut umwerfend, er bringt eine so heilsame Ordnung in unser Denken. Dann rücken auch die Segnungen durch hunderte, tausend Euro Weinflaschen, die ja selbst Gott geschenkt hat, in den Hintergrund. Ja, dann rückt selbst der Himmel als Ort in den Hintergrund. Denn mehr als Gott können wir nicht haben. Mehr als sich selbst kann er uns nicht schenken. Mehr als wir in Jesus haben, können wir nicht haben. Er ist der absolute Mittelpunkt. Und vor dem Hintergrund, das betrachtend, können wir dann nochmal ganz kurz zur Ausgangsfrage zurückkommen. Ist Veränderung möglich? Unter diesen Umständen, im Angesicht dieser Verwandlung des alten Bundes in den neuen, möchten wir schließen, indem wir sagen, Veränderung lässt sich vermutlich jetzt nicht mehr verhindern. Wir beten.
Ja, wir kommen zu dir, lieber Vater, und wir danken dir von ganzem Herzen für dieses unglaubliche Geschenk, was du uns machst. Du weißt um unsere Herzen und auch, dass unsere ungläubigen Herzen die Priorität und Wertigkeit deiner Geschenke immer wieder auf den Kopf dreht und wir zuerst die Veränderung von Situationen und uns selbst und allem Möglichen suchen. Dabei ist das Größte, was du uns schenkst, dich selbst. Danke, dass du das tatsächlich getan hast, dass du dich so hingegeben hast, dass du dich mit uns verbunden hast, dass du in uns eingezogen bist, dass du in uns lebst, in diesen Krügen. Und deswegen wollen wir gerne leerer Krug vor dir sein und wollen es bekennen, was wir eingangs gesungen haben. Nichts habe ich zu bringen, alles, Herr, bist du. Und wenn wir morgen unterwegs sind und scheitern an unseren eigenen Ansprüchen, dann wollen wir uns daran erinnern, dass wir so beschenkt sind, dass wir so einen Reichtum in uns tragen. Und wir wollen dich auch am Ende dieses Abends, Herr Jesus, ganz neu einladen, dass du in unser ganzes Leben, in unser ganzes Herz, in all unsere Beziehungen, in all das, was uns ausmacht, dass du hineinkommst. Wir wollen, dass du drin bist und dass du uns erfüllst. Und wir danken dir, dass du es gerne bei uns aushältst. Ja, du hältst es nicht nur aus, du bist einfach richtig gerne mit uns zusammen. Wir danken dir dafür, du lieber, guter Herr. Amen.